fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran.
Zu Besuch bei Schuppentieren, Geparden und Schuhschnäbeln in Afrika.
Ich sehe, da hinten bewegt sich irgendwas.
Genau.
Aber ich sehe noch nichts.
Hallo Leute. Wie ihr hört, sind wir schon mittendrin. Ich habe mich mal wieder für euch auf die Suche gemacht. Auf die Suche nach wilden Tieren. Hier im Anna und die wilden Tiere Podcast.
Jetzt ist es da hinten, glaube ich.
Sie läuft hier.
Ah, die ist hier unterwegs?
Ja, du musst gucken.
Okay, dann suche ich mal.
Ich sag, die kann 2 Meter vor dir und du würdest die überhaupt nicht sehen.
Auch wenn es vielleicht noch nicht so klingt, natürlich bin ich für euch wilden Tieren auf der Spur. Diesmal in Afrika. Vielleicht denkt ihr jetzt, klar, Elefant, Giraffe, Löwe. Bei uns wird's heute ein bisschen außergewöhnlicher. Ich biete euch das schnellste Landtier der Welt, den wohl ulkigsten Vogel, den man mit einer Verbeugung begrüßen muss, und wir finden das einzige Säugetier mit Schuppen.
Da sehe ich's! Hier ist es! Hallo!
Da ist es, das Schuppentier, auch Pangolin oder Tannenzapfentier genannt. Wie es aussieht? Na genau so. Stellt euch einen Tannenzapfen vor, aber einen, der sich winden kann wie eine Schlange. Außerdem hat das Tier einen kleinen Kopf mit braunen Knopfaugen, 4 kurze Beinchen. Das ist das Tannenzapfentier, kein Witz. Tierschützerin Maria, die ihr vorhin schon kurz gehört habt, zieht ein Tannenzapfentier-Junges groß. Mein Glück, denn sonst hätte ich sicher keines zu Gesicht bekommen, sagt Maria.
Die sind sehr bedroht. Zweite, die sind mehr Nachttiere. Und das dritte ist, die sind sehr, sehr scheu. Sehr, sehr scheu.
Maria lebt in Namibia. Das liegt im Süden von Afrika, gut 12 Flugstunden von uns entfernt. Ich besuche sie auf ihrer Farm und darf das Tannenzapfentier gleich auf den Arm nehmen.
Wow.
Du kannst halten wie ein kleines Baby.
Halten schon? Oh, okay. Ui, gar nicht so leicht. Ich habe es mir leichter vorgestellt.
Das ist die Schuppen, die sind sehr, sehr schwer.
Ach, die Schuppen sind so schwer. Schau mal, sie schnüffelt mich ab.
Honeybun heißt das Kleine, also Honighäschen. Es hat seine Mutter verloren und wächst jetzt bei Maria auf.
Hast du das gehört?
Sie ja.
So, musst du versuchen, das wieder zu machen. Das heißt denn, alles ist okay. Guten Morgen und alles ist okay.
Ah, das ist so das Begrüßungsritual.
Genau.
Ich muss die großen Schuppen von Honighäschen immer wieder anschauen. Jede einzelne Schuppe ist bestimmt so groß wie mein Daumen. Und sie liegen ganz ordentlich nebeneinander, wie die Pflaumen auf einem schön bedeckten Pflaumenkuchen. Ich kann sie sogar anfassen. Maria erklärt, aus was die Schuppen sind.
Die sind genau wie deine Fingernägel. So, die wachsen wie deine Fingernägel und die brechen ab wie deine Fingernägel. Hm?
Also bestehen sie aus Horn im Prinzip.
Genau.
Und das merkt man auch, denn sie sind sehr, sehr hart. Das ist wahrscheinlich wichtig, wenn sich das Schuppentier irgendwo eingräbt, dass sie nicht sofort kaputt gehen.
Genau. Sie kann überall laufen, durch die Dornen, alles. Ne?
Außerdem merkt man hier auch ganz eindeutig, dass die Schuppen beweglich sind. Sie sind also nicht starr an einem Platz.
Weil sie keine Angst vor dir hat. Na, wenn sie Angst hätte, dann hätte sie das so festgemacht, du kannst sie nicht hochheben. Aber jetzt, weil sie keine Angst hat, sie hat Vertrauen auf dir und mir, dann sind die lose.
Sie lässt es relativ flexibel. Wenn man sich diesen Bauch anschaut, dann merkt man, dass also das die einzige Stelle ist, wo keine Schuppen sind. Das heißt, es ist eine sehr sensible und schwache Stelle von unserem Schuppentier. Da kann ein Tier dann angreifen.
Genau, genau. Darum muss sie in einen Ball rum.
Gibt es irgendein Tier, das da durchkommen würde?
Eigentlich nichts. Vielleicht der Honigdachs, aber auch Löwe, die kann die nicht aufmachen.
Es ist wirklich unglaublich. Ein Löwe ist ja bestimmt 5-mal so groß wie ein Schuppentier. Und trotzdem haben die Raubkatzen keine Chance gegen sie. Blitzschnell rollen sich die Schuppentiere zu einer Kugel zusammen. Ein bisschen wie ein Igel. Als rundes Knäuel sind sie durch ihre Schuppenrüstung gegen Löwen geschützt. Die würden sich an ihnen die Zähne ausbeißen. Huch, was war das?
Oh, diese lange Zunge.
Honeybun hat die Zunge rausgestreckt. Aber was für eine Zunge. Super lang, super dünn und super rot. Sieht eigentlich aus wie eine dicke, rote Spaghetti, die blitzschnell aus ihrem Maul saust.
Was macht sie da jetzt?
Sie riecht dir.
Die riecht über die Zunge wie eine Schlange.
Genau.
Lieber noch als mich erschnüffelt Honeybun mit ihrer riechenden Zunge sicherlich ihre Leibspeise.
Sie isst eigentlich jetzt diese Ameisen. Sie isst nicht die kleine, sie isst nicht die große, aber diese Mittel.
Ja.
Und dann die Larve. Na, siehst du das? Das ist das Beste, was sie kriegen.
Ah, das Weiße da, das sind die Larven.
Genau.
Um an Ameisen und Larven ranzukommen, graben die Schuppentiere zuerst mit den Krallen ihrer Vorderbeine einen Ameisenbau auf. Und dann geht's los mit dem Festmahl.
Sie hat diese lange Zunge und sie steckt diese Zunge in und diese Zunge ist sehr, sehr klebrig. Die kleben darauf und dann schlucken sie.
Und die werden nicht zerkaut?
Nein, nein, das ist alles im Bau.
Jetzt sind ja 1000 Ameisen auf Honeybun. Stört sie das nicht?
Nein, das würde uns stören. Aber sie kann die Augen, die Ohren und alles zumachen. Und eigentlich kann die nichts machen für sie.
Ah, okay, das ist praktisch, weil mich beißen sie schon und das ist ziemlich unangenehm.
Tut sehr weh, ne?
Und wie viele Ameisen frisst sie ungefähr am Tag?
Wir wissen nicht 100%, aber ich habe getimt, wie oft essen die und plus minus, ich schätze, so 10.000 Ameisen pro Tag.
Ein bisschen erinnert mich Honeybun jetzt auch an einen Ameisenbären, wie sie da mit ihrer langen Zunge die Ameisen aufschlägt und verspeist. Wenn Honeybun jedoch losläuft, muss man eher an einen Dinosaurier denken. Einen Mini-Dinosaurier. Die Schuppentiere laufen nämlich auf ihren Hinterbeinen. Die kurzen Vorderbeine hängen in der Luft und mit dem langen Schwanz halten sie das Gleichgewicht.
Und sie haben perfekt Balance, auch wenn die groß sind. Na, die laufen immer so.
Der Schwanz hilft dabei wahrscheinlich ein bisschen, oder? Der ist ja sehr schwer.
Ja, das ist sehr schwer, aber ich schätze, das ist im Balance, Schwanz und Kopf, ist perfekt. So, die haben, ja, wie ein Dinosaur.
Ja, es sieht wirklich aus wie so ein kleiner Mini-Dinosaurier.
Genau.
Mit wem ist denn das Pangolin eigentlich verwandt?
Das ist sehr interessant. Das ist mit die große Katze in der Afrika.
Ich glaube, ich traue meinen Ohren nicht. Alles hätte ich gedacht. Verwandt mit Ameisenbären, Gürteltieren, ja vielleicht irgendwelchen Dinosaurier-Nachfahren. Aber nein, Schuppentiere oder Tannenzapfentiere sind tatsächlich mit unseren Katzen verwandt. Das haben Forscher und Forscherinnen erst vor kurzem herausgefunden. Obwohl sie so unterschiedlich aussehen, gehören sie irgendwie zusammen. Unglaublich, oder? Aber Katze ist eigentlich ein grandioses Stichwort. Ich hatte es ja schon angedeutet. Ich habe auch vor, die schnellste Katze der Welt in Afrika zu treffen. Wisst ihr, von wem ich rede? Ja, die Raubkatzen mit den Punkten. Ja, die mit dem Strich von den Augenwinkeln zu den Mundwinkeln. Ja, die, die wirklich 120 Kilometer pro Stunde schnell laufen können. Geparde. Und so lockt man sie an.
Komm, 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 komm! Komm, 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 komm!
Wir sind immer noch in Namibia. Gemeinsam mit Tierexpertin Marlies locke ich halbwilde Geparde an. Ob das eine gute Idee ist? Ich meine, es sind ja schließlich Raubkatzen, nicht zahme Streichelkätzchen. Aber da kommt schon der Erste auf uns zu.
Der geht ganz geduckt, hat den Schwanz so eingezogen. Ich glaube, er ist auch ein bisschen unsicher.
Die Geparde in der Nankusee-Rettungsstation sind Menschen gewohnt. Deshalb bezeichnet man sie als halbwild. Sie sind also nicht mehr so scheu wie ihre wilden Artgenossen, aber natürlich immer vorsichtig und auf der Hut.
Er hat ganz weit geöffnete Augen, also er will alles mitkriegen, damit er ja sofort eine Gefahr wittern kann und dann bereit ist, um abzuzischen. Und so ist meine Körperhaltung momentan auch.
Der Gepard sieht wunderschön aus und extrem sportlich. Ein schlanker Körper, die langen Beine, mit denen er zu seinen Supersprints ansetzen kann und natürlich das toll gemusterte Fell. In der kniehohen Steppe ist er wirklich top getarnt und kaum zu erkennen.
Es hört sich an, als würde so ganz plötzlich irgendwo Luft rausgelassen werden.
Im Gegensatz zu Löwen können Geparde nicht brüllen. Sie können nur fauchen Oder eben so schnalzen, wie sie es gerade bei uns tun. In der Nankusee-Rettungsstation gibt es auch zahme Geparde. Ihnen kann man noch näher kommen. Man kann sie sogar anfassen. Kai kümmert sich um sie.
Wer ist das?
Das hier ist der Aiko.
Hi Aiko, wow, ist der schön.
Nur ganz vorsichtig sein, nicht zu schnell sich bewegen.
Also nicht wegrennen.
Nicht wegrennen. Er ist ja wohl schneller als dir.
Und er ist zahm?
Können wir lieber sagen, Mensch gewöhnt.
Okay.
Ist kein Haustier.
Ja.
Aber der ist Mensch gewöhnt und er mag doch Menschen.
Es ist kaum zu glauben. Ich knie neben dem Geparden Aiko im Gras der Savanne und er legt seinen Kopf auf meinen Schoß. Mir klopft das Herz bis zum Hals. Ich hab schon Angst. Da kommt noch ein Tier dazu.
Wir haben jetzt Besuch bekommen von noch einem Geparden, auch wunderschön, die Schwester von Aiko. Die heißt Kiki. Also es ist schon ein sehr intensives Gefühl, hier so zwei Riesenkatzen neben sich liegen zu haben. Aber die schnurren ja die ganze Zeit so. Was heißt das denn?
Das heißt eigentlich, die sind sehr gemütlich jetzt im Augenblick. Es ist ein ganz natürliches Geräusch, was sie machen.
Okay, ja, ich finde das auch sehr beruhigend, muss ich sagen. Denn man kennt es ja so von der Hauskatze. Wenn die schnurrt, dann heißt es auch, alles ist in Ordnung. Wir können uns relaxen und ein bisschen kuscheln. Oh, oh. Ah, er möchte auch kuscheln. Mit Kiki.
Wie kleine Kätzchen schnurren die beiden. Ich werde sogar abgeschleckt mit dieser großen, rauen Zunge. Mann, ist das aufregend. Die beiden sind so nah, dass ich gemeinsam mit Kai ihre Pfoten ganz genau anschauen kann.
Jetzt, wo sie so liegen, sieht man sehr gut, dass sie die Krallen gar nicht einfahren können. Das heißt, die sind immer draußen, oder?
Ja, damit sie schnell wegspringen können und auch schneller wegrennen können. Die arbeiten genauso wie beim, kann man sagen, wie beim Fußballschuh. Unten sind die Stacheln.
Die Spikes.
Die Spikes, ja. Und damit kann man schneller rennen.
Wie praktisch. Geparde haben ihre Rennschuhe mit Spikes also sozusagen immer dabei. Und wie schnell sie damit werden können, zeigt mir Kai auch noch. Er holt einen Jeep. Ich setze mich hinten auf die offene Ladefläche und wir fahren los.
Jetzt dürfen die Geparden genau das machen, was sie am besten können, nämlich richtig, richtig, richtig schnell rennen.
Die Geparde kennen das Spiel schon. Wir brettern mit dem Geländewagen los und sie rennen uns hinterher.
Schneller, schneller, schneller! Gib mal richtig Gas, komm!
Hoch, krass, mit welcher Geschwindigkeit die Tiere uns hinterherfetzen. Nach nur 2 Sekunden können sie schon so schnell sein wie ein Auto mit Höchstgeschwindigkeit im Stadtverkehr. 60 km/h.
Wow, die kommen ganz schön nah ran.
Wir haben keine Chance, ihnen zu entwischen. Naja, zuerst nicht. Aber dann werden sie langsamer. Geparde sind absolute Sprinter. Das Tempo halten sie aber allerhöchstens 1 Minute durch. Dann sind sie K.O. Und so jagen sie auch. Alle 2 bis 3 Tage schlagen die Raubkatzen zu. Wenn sie zum Beispiel eine Antilope, ein Gnu oder ein Kudu entdecken, schleichen sie sich fast lautlos an und setzen dann zum Sprint an. Dabei versuchen sie, ihre Beute von hinten mit den Pfoten an den Boden zu ziehen. Katrin kennt sich mit Raubkatzen und wie sie jagen gut aus. Sie arbeitet in einer Forschungsstation. Bei sich hat sie ein Plastikschaf, das aussieht, als wäre es gerade von einem Raubtier gepackt worden. Daran zeigt sie mir, wie so eine Jagd abläuft.
Die ziehen ihre Beute immer in Schatten. Die müssen erst ausruhen nach dem Jagen. Und woran sieht man jetzt hier, dass es der Gepard war?
Na, erstmal haben wir hier Reißspuren. Die Geparden reißen die Achillessehne durch.
Damit das Tier nicht mehr laufen kann.
Genau. Und hier hinten haben wir diese Reißspuren, weil der Gepard die dann so runterzieht.
Der Gepard setzt also alles auf eine Karte. Volle Pulle laufen und versuchen, das Mittagessen zu erwischen. Gelingt das nicht gleich, geben sie auf. Sie sind dann erstmal total fertig und müssen sich von dem Sprint erholen. Einen weiteren Versuch können sie erst unternehmen, wenn sie wieder bei Puste sind. Raubkatzenexpertin Katrin hat noch etwas mit mir vor. Und dafür bekommen wir noch Begleitung.
Das ist Tiger. Tiger, was für ein cooler Name, oder? Hi, Tiger.
Hi.
Und Tiger ist ein Spürhund. Das heißt, was macht er jetzt? Tiger ist dafür trainiert, Geparden, Kot zu finden.
Oh, cool.
Das ist sein Job hier.
Heinzke,
Ein schwarz-weißer kleiner Hund mit einem braunen Kopf. Und ja, eigentlich sollte mich ja gar nichts mehr überraschen. Und erst recht nicht, wenn es um Tierkot geht. Aber ehrlich gesagt, ein Hund, der Gepardenhäufchen sucht? Warum das denn?
Na, du weißt, dass es in Namibia viele Farmen gibt. Die haben Schafe, Ziegen, Kühe, die haben alles. Immer wieder kommt es halt vor, dass Raubtiere die Tiere reißen.
Mhm.
Für uns ist es dann wichtig zu wissen, welches Tier hat die Ziege zum Beispiel gerissen, um dem Farmer zu sagen, es ist nicht immer der Gepard. Und deswegen können wir dann einfach sagen, okay, es war zum Beispiel ein Schakal und wir können dann die Zäune besser für Schakale sicher machen.
Also im Prinzip werden die Farmer aufgeklärt, es wird ihnen gezeigt, wie mir jetzt hier auch, was das für ein Raubtier gewesen sein könnte. Und so schießen sie nicht wahllos auf jedes Tier, das vorbeikommt, sondern stellen sich auf dieses Tier ein und bauen ihre Zäune auch dementsprechend.
Genau.
Und dafür wühlen wir jetzt im Gepardenkot und finden heraus, was der Gepard gefressen hat. Hat er wirklich die Ziege eines Bauern gerissen oder vielleicht doch ein wildes Tier? Dafür packen wir den Gepardenhaufen ein und...
Na dann, rein damit.
Stecken ihn in der Forschungsstation in eine Waschmaschine. Ja, wirklich. Wir packen das Gepardenwürstchen in ein kleines Netz und einmal waschen bitte. Dann untersuchen wir, was übrig ist. Einzelne Haare finden wir und die legen wir unter das Mikroskop. Katrin erkennt die Haare sofort.
Wir konnten jetzt also feststellen, dass der Gepard einen Kudu gefressen hat. Was bringt uns jetzt die Information?
Die Information ist wichtig für den Farmer zu wissen, dass der Gepard ein Wildtier erlegt hat und nicht seine Herde, seine Schafe, seine Ziegen. Das ist wichtig für ihn und auch wichtig für uns, damit er die Geparden nicht schießt.
Und somit ist das auch wieder ein weiterer Teil, um die Geparden zu schützen.
Und Geparde schützen ist wichtig. Schließlich sind sie vom Aussterben bedroht. Katrin erzählt mir, dass es aber Grund zur Hoffnung gibt. Auch durch ihr Projekt werden immer seltener Geparde erschossen. So, wer erinnert sich, welches Tier ich zu Beginn dieser Folge noch angekündigt habe? Den wohl ulkigsten Vogel, den man mit einer Verbeugung begrüßen muss. Den suchen wir jetzt. Den Schuhschnabel.
Ich muss jetzt auch so machen.
Ja, genau. Schüttel mal so den Kopf.
Ich beuge mich nach vorne, schüttle meinen Kopf und mache seltsame Geräusche. Und das in einer Auffangstation für wilde Tiere mitten in Uganda in Afrika. Tierforscherin Beatrix erklärt mir, warum ich mich so komisch verhalten soll.
Wir sind ja praktisch jetzt bei ihm in sein Heim eingedrungen.
In sein Revier, ja.
In sein Revier, genau. Ne? Und da müssen wir ihn erstmal besänftigen. Und das ist die Art, wie die Vögel einander begrüßen.
Und es funktioniert. Nachdem mein ganzes Team sich schüttelnd vor dem Schuhschnabel verbeugt und ulkige Laute von sich gegeben hat, ist der Vogel zufrieden. Ein wirklich schräger Vogel. Dieser hier heißt übrigens Sushi. Seine Beine lang und dünn wie bei einem Storch. Grau-grünes Federkleid. Der große Kopf erinnert mich ein bisschen an einen Pelikan. Und als wäre das nicht genug, wächst dem Schuhschnabel auf dem Kopf noch so eine kleine Federhaube. Und dann natürlich der Schnabel. Sieht wirklich ein bisschen aus wie ein gigantischer Holzschuh. Wozu braucht man so einen Schnabel?
Ja, er braucht ihn, um den Fisch festzuhalten. Du wirst ihn ja jetzt gleich füttern.
Ja.
Und dann wirst du das sehen. Er muss ja den Fisch packen und festhalten mit diesem Haken da vorne.
Was kriegt er denn hier für einen Fisch?
Das sind Tilapien. Das sind Süßwasserfische, die es auch hier im Viktoriasee gibt.
Alles klar. Hast du schon Hunger, Sushi? Ich schmeiß ihn mal dahin. Zack.
Der Schnabel des Vogels ist innen drin rau wie Sandpapier. Die Kanten sind super scharf. So können die Schuhschnäbel ihre Beute, glitschige Fische, perfekt festhalten und dann runterschlingen, ohne einmal zu kauen.
Ich finde, der hat wahnsinnig schöne und stechende Augen. Man hat immer das Gefühl, der schaut so richtig durch einen hindurch. Die sind ja nach vorne gerichtet. Bei den meisten Vögeln kenne ich es eher, dass sie seitlich ausgerichtet sind. Hat das irgendeinen speziellen Grund?
Ja, denn er fängt ja Fische. Hast du ja auch schon gesehen, wie er das macht. Der wartet ja am Wasser, bis ein Fisch vorbeikommt. Und der erste Stoß muss sitzen. Und damit er das wirklich gut sehen kann, braucht er die Augen nach vorne, dann hat er räumliches Sehen.
Schuhschnäbel, die in der Wildnis leben, haben natürlich nicht so einen Service, dass man ihnen den Fisch in den Rachen wirft, wie wir hier. Sie brauchen ganz schön Geduld. Woher ich das weiß? Von Maddie. Mit ihm bin ich in Uganda auch unterwegs. In einem kleinen Boot schippern wir durch den Sumpf auf der Suche nach wilden Schuhschnäbeln. Und so lange erzählt mir Maddie, was er über die ulkigen Vögel weiß.
Beim Jagen oder Bootefang ist der Schuhschnabel bewegungslos.
Ah, okay, also er muss warten, dass die Beute kommt.
Er muss warten, bis der Fisch oder der Lungenfisch oben in den Wasser kommen.
Der Lungenfisch, das ist übrigens ein ganz besonderer Fisch, er hat nämlich eine Lunge und kommt also zum Atmen an die Oberfläche. Das machen ja die anderen Fische nicht.
Das ist ziemlich clever vom Schuhschnabel. Er sucht sich den Fisch aus, der zum Atmen mal kurz auftauchen muss und dann schnappt er zu. Aber das bedeutet trotzdem warten, warten, warten. Und wenn's dann soweit ist, saust der Schnabel des Schuhschnabels ins Wasser und packt zu. Hat er den Fisch gefangen, wirft der Vogel den Kopf in den Nacken und schlingt ihn hinunter. Hat er daneben geschlagen, beginnt das stundenlange Warten von vorn.
Also die Schuhschnäbel sind immer Einzelgänger.
Ah, okay.
Ja, also man kann nur eins finden und dann beim Paarungszeit oder Brüten können man vielleicht zwei oder so finden.
Also die mögen das überhaupt nicht, wenn ihnen andere Schuhschnäbel zu nahe kommen, außer natürlich, wenn sie sich vermehren wollen in der Paarungszeit. Wann ist die Paarungszeit?
Das ist immer im Trockenzeit. Das ist vielleicht in Mitte Dezember bis Mitte Februar oder Anfang Juli bis September.
Übrigens noch eine spannende Sache. Wenn die Schuhschnäbel brüten, dann setzen sich Weibchen und Männchen abwechselnd auf die Eier. Da es hier in Uganda aber ziemlich heiß ist, dürfen die Eier nicht zu warm werden. Deshalb drehen die Schuhschnäbel die Eier regelmäßig um und übergießen sie mit kaltem Wasser.
Der Schuhschnabel, der pflanzt sich ja sehr langsam fort. Der braucht sehr viel Zeit, um Jungen zu bekommen. Ich glaube, 2 Eier in 5 Jahren.
Also 2 bis 3 Eier in 5 Jahren, das ist ganz lange Zeit.
Waren das nicht ungewöhnliche Tiere, die ich in Afrika für euch beobachten durfte? Könnt ihr beim nächsten Abendessen mit der Familie oder auf dem Pausenhof ja mal ganz cool erwähnen. Ihr kennt den Schuhschnabel nicht? Klar, dieser ulkige Vogel, den man mit Verbeugung begrüßen muss und der am liebsten Lungenfisch verspeist. Seid gespannt, um welche Tiere es das nächste Mal im Anna und die wilden Tiere Podcast geht. Und vor allen Dingen, bleibt tierisch interessiert. Eure Anna.
Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran.
Kennt ihr eigentlich schon den Checkpot? Mein Kollege und Freund Checker Tobi hat jetzt nämlich auch einen Podcast. Hört doch mal rein.